Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und I'm a native New Yorker, Jens Röber.
Bin ich wirklich? Bin ich wirklich? Fantastisch.
Bist du
So.
nicht? Wer ist der Native New Yorker?
Jerry Kay.
Jerry Kay.
Ja, natürlich. Der große Gerald Kleffmann, der. Ich möchte gar nicht sagen, leider. Natürlich wäre es toll, wenn Gerald hier wäre. Aber auf der anderen Seite, Jürgen Schmieder ist ein. Mindestens, nein, er ist ein gleichwertiger Ersatz. Beide auf einem unfassbaren journalistischen Level, das ich nie erreichen werde. Also, wir beginnen, und das ist natürlich eine gewisse Schande, dass Fritz von Thurner Taxis nicht in dieser Woche exklusiv für DAZN kommentiert. Nichts gegen letzte Woche, nichts gegen, ich glaube, Jan Platte wird es kommentieren für DAZN. Aber dieses Freitagabendspiel hätte sich Fritz durchaus verdient, nämlich der erste FC Köln gegen Borussia Dortmund. Bei bet365.com sind die Kölner klarer Außenseiter, 7:1 die Quote auf einen Heimsieg, 4,5 die Quote unentschieden, 1,44 für einen Auswärtssieg der Dortmunder. Die Kölner nicht gut gestartet, Markus, muss man leider sagen. Was heißt leider? 0:1 verloren, 1:2 verloren, selbstverständlich, in Wolfsburg. Aber immerhin, drei Neuzugänge waren am Start. Birger Verstraete, 22 Zweikämpfe, 64% davon gewonnen. Kingsley Schindler, finde ich überragend, dass Familie Schindler sich dazu entschieden hat, ihren Sohn Kingsley zu nennen. Und das gleiche gilt für die Familie Ehizibuel, wenn man es so ausspricht. Auch die nannten ihren Sohn Kingsley. Das Problem bei den Kölnern ist die Defensive. 47 Gegentore in der Vorsaison, das allerdings in Liga 2. Das waren die meisten historisch, die jemals ein Zweitligameister bekommen hat. Und jetzt geht's gegen Dortmund. Es sieht nicht gut aus. Nur zwei der letzten 19 Spiele gegen Dortmund gewonnen, bei 5 Remis und 12 Niederlagen. Zwischen 2014 und 2017 Köln unbesiegt gegen Dortmund. Allerdings 2 Siege, 4 Remis. Also das ist in Ordnung. Nur, Markus, ich glaube in diesem Fall, ich weiß gar nicht, was ich glaube. Ich glaube, mich erinnern zu müssen, dass unter Peter Stöger sich Dortmund sehr, sehr schwer getan hat in Köln. Da war irgendwie, glaube ich, einmal ein ganz spätes Tor auch von Anthony Modest. 1:1.
Oh, ja, und der Peter Stöger hat sich Dortmund gegen jeden schwer getan, behaupte ich.
Nein,
Oder meinst du Peter Stöger als
Peter Stöger
Kölner?
als Köln-Coach natürlich. Und
Also Peter Stöger.
da war Dortmund zu Gast, und ich glaube, da hat Modest sehr spät das 2:1 geschossen. Aber natürlich irre ich mich, oder das 3:2. Bitteschön.
Ich kann mich an Peter Stöger nur als Dortmund-Trainer erinnern,
Ja,
aber das ist eine andere Geschichte.
weil er nach einem Tag, nein, ich möchte sagen, eine Stunde, nachdem er den Vertrag unterschrieben hatte, schon in Schwarz-Gelb vor die Öffentlichkeit getreten ist. Und zwar von der Haarspitze bis zum Zehennagel. Bitte.
So sieht's mal aus. So sieht's mal aus. Die Dortmunder überragend gestartet natürlich gegen einen unterm Strich sicherlich auch dankbaren Gegner, aber das ist ja dann nicht mehr oder nicht zwingend relevant. Sie haben den Sieg eingefahren. Ich bin mir ganz sicher, um das schon mal vorwegzunehmen, dass die Dortmunder auch in Köln gewinnen werden und zwar ohne großes Problem. Die Probleme der Dortmunder beginnen in dieser Saison erst, wenn dem einen oder anderen Spieler dann dämmert, oh, ich spiele gar nicht so oft, weil dieser Kader ist so gut und so groß und die sind gut und ich fühle mich zwar auch gut, aber ich spiele irgendwie nicht und die Transferperiode ist vorbei und das finde ich dann nicht so toll. Das wird sehr interessant sein, wie das bei den Dortmundern funktioniert. Gibt auch noch die ein oder andere Mannschaft, bei der wir das sehr mit großem Interesse beäugen. Aber jetzt, gerade jetzt, Anfangseuphorie in der Saison und so weiter, bin ich mir ganz sicher, dass das funktioniert und dass man sich da nicht die großen Probleme machen muss. Die Frage ist nur, wie die Dortmunder generell auf des Gegners Platz spielen. Wenn wir da in der vergangenen Saison angucken, von den letzten 8 Spielen auswärts hat Dortmund ja nur 3 gewonnen, 3 unentschieden. Zweimal gab es Niederlagen, darunter ja auch bei den Bayern zum Beispiel dieses 0-5 oder 1-2 in Augsburg, wo man jetzt auch nicht unbedingt verlieren muss. Wie gesagt, also ich glaube aber, dass es für die Kölner jetzt in der Verfassung reicht und dass eine relativ klare 2 ist.
Wahnsinn, das wären ja dann zwei Niederlagen für die Kölner zum Auftakt, und unser lieber Freund Achim Bayerlorzer schon nach 2 Spielen
Was mir
bisher.
sehr leid täte, das weißt du, aber
Ja, ich weiß, ja.
Gefühle haben hier keinen Platz.
Nein, überhaupt nicht. Aber fantastische Statistiken. Denn, Markus, wer hätte das gedacht? Und ich wusste gar nicht, dass sowas gemessen wird, aber Christopher Antwi Adjei oder Adjei vom SC.
Ajay.
Bitte, Adjei?
Ja,
Okay,
für dich,
Dankeschön.
Ajay.
für mich, Ajay, vom SC Paderborn wurde, das ist so überragend, im ersten Bundesligaspiel in Leverkusen mit einer Geschwindigkeit von 35,08 Kilometer pro Stunde gemessen. Der schnellste Spieler am ersten Bundesligaspiel. Das ist so großartig, dass es diese Statistik gibt. Ich könnte weinen vor Freude, weil ich weiß nicht, A, wozu es diese Statistik gibt, B, was es bringt und C, über welche Distanz der gute Antwi Adje dieses Tempo beibehalten konnte. Na gut, in der zweiten Liga, es geht übrigens gegen den SC Freiburg, das ist unser zweites Spiel. In der zweiten Liga war Paderborn eine Heimmacht, 36 Punkte vor eigenem Publikum, damit das zweitbeste Team hinter Union Berlin. Und 2014, 2015, das war die erste Bundesliga-Saison für Paderborn und mithin auch die letzte. In beiden Spielen gegen SC Freiburg ungeschlagen. Zu Hause gab es damals ein 1 zu 1. Pardon. Auswärts
Gesundheit.
sogar eine 2 zu 1 Sieg. In 5 Zweitliga-Heimspielen gegen Freiburg gab es für Paderborn einen Sieg, eine Niederlage und drei Remis. Steffen Baumgart, den ich als Trainer, ich möchte sagen, fast wochenlang unterschätzt habe, in seiner Profikarriere 13 Mal auf Freiburg getroffen, 3 Siege, 7 Remis, 3 Niederlagen, also absolut ausgeglichen. Bet365.com hat hier folgende Quoten im Angebot, nämlich auch sehr ausgeglichen. 2,37 Quote Heimsieg, 3,5 Unentschieden, 2,9 Auswärtssieg Freiburg. Nee, ich lasse dich mal zuerst ein bisschen was über Freiburg erzählen und dann werde ich dir sagen, wer dieses Spiel gewinnen wird.
Kannst du auch gleich von mir hören, Paderborn wird das Ding gewinnen, die Freiburger 3-0 gegen Mainz, das klingt wahnsinnig, aber die drei Tore sind alle erst in den letzten, ich glaube, 9 Minuten der regulären Spielzeit gefallen. Freiburg auch in diesem Kalenderjahr übrigens noch komplett ohne Auswärtssieg. Genau das letzte Spiel der Hinrunde vergangene Saison war der letzte Auswärtssieg, den die Freiburger einfahren konnten. Die
Saisonübergreifend
werden
quasi.
quasi saison- und
Ja,
jahresübergreifend, könnte man
aber
das fast
saisonübergreifend eigentlich nicht, weil sie hatten ja in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel. Also ist eigentlich nicht
Macht ja nichts.
saisonübergreifend. Ja,
Das macht ja
okay.
nichts. Sie hatten auch noch keinen Auswärtssieg in dieser Saison. Das ist ja das, was für uns zählt. Ob Sie schon die Chance dazu hatten, ist ja dann eher irrelevant. Ich glaube, dass die Freiburger es zwar nicht unbedingt wollen, aber dass sie über kurz oder lang im Laufe des Spiels es trotzdem tun werden, nämlich sich auf das Spiel der Paderborner einlassen, versuchen mit denen irgendwie mitzulaufen. Und das können die Freiburger einfach nicht so gut wie die Paderborner. Da kann Christian Streich vorher mahnen und vorher sagen, nee, wir machen das nicht und nee, wir versuchen die Ordnung zu halten und bla und alles Mögliche. Paderborn wird das gewinnen, ich glaube auch relativ deutlich. Ich sehe hier, wenn ich jetzt in meine Glaskugel gucke, die übrigens herrlich poliert ist, 2 Tore Unterschied. Da schau dann.
Da schaue ich wirklich. Übrigens sehe ich es gerade zufällig auf Twitter. Ich weiß gar nicht wo. Es könnte sein bei den 11 Freunden. Und zwar, ich zitiere kurz: Ernüchternder Dialog für den Kollegen Tobias Ahrens beim Treffen mit Paderborns Christopher Antwi Adjei. Ahrens so. Was hast du dir mit deinem ersten Geld gekauft? Antwi Adjei, ich mag Mode. Ahrens, welche Marke? Antwi Adjei blickt an ihm herunter, kennst du nicht. Könnte einigermaßen frustrierend sein. Übrigens frustrierend, so wird auch
Er ist
der
trotzdem Ajay, meines Wissens.
Ajay, ja, ist mir doch. Ja, gut. Na, wenn
Wie
er so
ein
heißt, dann.
bisschen mehr Respekt vor Namen, Jens.
Ja, natürlich. So, pass mal auf, Folge. Das ist unser drittes Spiel, das Samstagabendspiel. Apropos frustrierend für den FC Bayern München. Es wird nicht frustrierend. Ich antizipiere einen hohen Sieg für den FC Bayern München. Das heißt hoch, aber irgendwie ein solides 3 zu 0 für den FC Bayern München beim FC Schalke 04. Irgendwie die Buchmacher bei bet365.com sehen das ähnlich. 9 zu 1 die Quote für einen Sieg der Schalker, 4,75 Unentschieden, 1,36 die Quote für die Bayern. Machen wir uns nichts vor, Markus, das 0 zu 0 auf. Ich verstehe gar nicht, wie die Schalker das so feiern können. Die Schalker-Fans in meiner Timeline. Vielleicht habe ich auch zu viele Schalker in meiner Timeline. Vielleicht ist das der große Fehler, aber das 0 zu 0 auf, das wird immer dieser Schritt nach vorne, sehe ich undeutlich, aber okay, immerhin in Gladbach. Das ist auch okay, nur 2 der vergangenen 10 Auftaktspiele in der Bundesliga-Saison haben die Schalker gewonnen. Jetzt ist es natürlich so, letztes Jahr, wir erinnern uns, Domenico Tedesco sehr, sehr solide spielen lassen, im Zweifel auf ein 0-0. 3 der letzten 4 Bundesliga-Partien, jetzt sind wir bei Saisonübergreifend, hat Schalke 0-0 gespielt. Das wird gegen Bayern nicht stattfinden, glaube ich. Ich erinnere mich im vergangenen Jahr, da hat Nina bei einem Hockeyturnier in Nürnberg gespielt und ich habe dann am Abend, das war auch ein Topspiel, irgendwann recht früh in der Saison, ich habe das gesehen. Und da waren die Bayern so stark, das war, glaube ich, der 5. Sieg in Folge oder der 4. Fantastisch. Und ich antizipiere Ähnliches diesmal. Der letzte Pflichtspielsieg von Schalke gegen den FC Bayern datiert nämlich vom 2. März 2011. Da hat Raoul im Pokalhalbfinale und das Ganze in München das 1:0 geschossen. Also es sieht ganz, ganz schlecht aus. Seit 17 Bundesligaspielen ist Schalke sieglos gegen den FC Bayern. Bundesligasieg der letzte, 4.10.2010 durch Tore. Hurado, wie hieß der nochmal mit Vornamen? Ich weiß es nicht mehr. Und Bene Hövedes. Also ich sehe absolut, absolut Spaß für Schalke, 3-0 Bayern.
Gut möglich, will ich jetzt gar nicht zu sehr widersprechen. Für mich auch ein klarer Tipp 2, was vor allem auch daran liegt, du hast es gerade gesagt, die Schalker feiern schon wieder irgendwie so ein 0-0 hier. Die haben einen neuen Trainer, sie haben sich davon was erhofft. Das ist eigentlich die Parallele eben zu Gladbach, ihrem Gegner da in diesem doch recht enttäuschenden Topspiel am Samstag. Aber wir sehen, wir beide, mein lieber Jens, sehen da nicht die große Weiterentwicklung, Fortentwicklung.
Wir
sehen
ja, wir da auch. Sind auch keine Spiele gekommen, also zumindest die, ja, wo ich sagen würde, die bringen die jetzt weiter. Aber okay, bitte.
Ja, aber auch so von der grundsätzlichen Ausrichtung her und so, also das ist jetzt nicht so, dass ich sehe, ja klar, spielerisch haben die sich weiterentwickelt und ja, das ist jetzt eine andere Mannschaft. Entsprechend bei den Bayern sind 15 Bundesligaspiele ungeschlagen. Dieses Unentschieden gegen die Hertha hat daran natürlich nichts geändert. Sie waren vergangene Saison die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Was eben bei den Bayern, und da sind wir wieder beim Dortmund-Thema von vorhin, natürlich eben zu beobachten ist, ist die Geschichte hinter den Kulissen mit der Unzufriedenheit. Wir haben das mit Sanchez jetzt schon beobachtet. Wir werden das noch mit mehr Spielern beobachten. Letzte Saison waren Ribéry und Robben ständig verletzt und da war der Kader eher zu klein und da kam es eben nicht so recht dazu. Aber als Kovac noch Anfang der Saison rotiert hat und rotieren musste und rotieren konnte, hat das ja nicht funktioniert. Er muss jetzt eigentlich auch wieder rotieren, um jeden bei Laune zu halten. Ich bin da super gespannt. Das wird für dieses Spiel noch nicht groß was in der Waagschale ausmachen. Du hast gesagt 3-0. Ja, wenn es sein muss, mache ich damit.
Natürlich muss es sein. Und wir werden uns dann am Sonntagabend darauf verständigen, dass wir eben wie immer recht gehabt haben. So, und wir gehen jetzt auf den, apropos Sonntag, wir gehen auf den Sonntag und schauen uns noch ganz schnell die beiden Sonntagsspiele an. Rasenballsport Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt aus meiner Sicht, Spitzenspiel an diesem Spieltag, 15.30 Uhr, die Partie, weil die Frankfurter ja noch unter der Woche engagiert waren, sind oder vielleicht auch nicht, egal. RB Leipzig, also 15.30 Uhr am Sonntag, 1,45 die Quote für einen Heimsieg, 4,5 unentschieden, 7:1 Auswärtssieg. Markus, finde ich absolut gerechtfertigt, weil mich die Frankfurter nicht überzeugt haben, obwohl sie das Heimspiel gegen Hoffenheim gewonnen haben. Leipzig hingegen, gut, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, 4:0 bei Union Berlin gewonnen, sagt man jetzt, okay, gut, dass sie so früh gewonnen haben, weil Union noch stärker werden wird. Ich weiß es nicht. Jedenfalls 4:0 und dabei haben sie noch Chancen liegen lassen. Marcel Sabitzer hat sich in Geberlaune gezeigt, wie man so schön sagt. 3 Tore irgendwie beteiligt und eines hat er selbst geschossen. Noch dazu sehr, sehr schön. Der Fanboykott hat ihn nichts ausgemacht. Julian Nagelsmann hat seine ersten beiden Spiele gewonnen mit Rasenballsport Leipzig. Das erste war im Pokal. Wir erinnern uns, was mich ein kleines bisschen stutzig macht, im vergangenen Jahr beide Spiele unentschieden, das heißt stutzig, aber so ist es halt einfach. 1:1 am 4. Spieltag in Frankfurt, 0:0 am 21. Spieltag in Leipzig. Was soll ich dir sagen? Ich glaube, dass Leipzig dieses Spiel gewinnen wird.
Für mich ganz schwer vorherzusehen. Ich bin à contraire, mein lieber Freund, was die Leistung der Frankfurter gegen Hoffenheim anbetrifft. Ich fand sie super stark. Ich fand sie sehr druckvoll, sehr effizient.
Wir sprachen, glaube ich, drüber. Ich habe, glaube ich, die falsche halbe Stunde gesehen, weil die halbe Stunde, die ich gesehen habe, da war Hoffenheim klar besser.
Aber hatte Hoffenheim irgendwelche tollen Chancen?
Naja, gut, ich meine, das ist natürlich unglücklich, dieser Ausgleich. Es war zu Recht aberkannt, war wahrscheinlich auch die einzige wirklich massige Chance. Wir sprachen drüber. Komm, sag was Nettes über Frankfurt.
Insofern, die Frankfurter kann man sich nochmal angucken. Die spielen ja Europa League Playoffs. Jetzt immer, also hätte man gestern ansehen können, weil die ja immer Donnerstag spielen, aktuell gegen Straßburg, übrigens eine wunderschöne Stadt. Also wer mal irgendwie einen Ausflugsort sucht im Südwesten Deutschlands, hätte ich fast gesagt, aber im angrenzenden Ausland, Absolut lohnenswert, aber das ist natürlich auch wieder nur so ein Teilaspekt unserer Geschichte. Zu Frankfurt, ich finde, dass sie wenig von dem eingebüßt haben, was sie letzte Saison ausgezeichnet hat, hat man zumindest dagegen Hoffenheim den Eindruck gehabt, weil sie eben vorne die Waffen haben, weil sie gerade über die Außen sehr schnell nach vorne kommen, druckvoll sind. Und das wird auch gegen Leipzig grundsätzlich vonnöten sein, dass sie eben die Chancen, die sie haben, nutzen, dass sie eben, wenn sich irgendwas ergibt, da auch voll reinstürzen in diese Angriffsgelegenheiten, genauso wie sie es gegen Hoffenheim im Grunde gemacht haben, nur noch ein bisschen schwerer. Ich glaube aber eben nicht, dass es gegen Leipzig auch tatsächlich in dem Maße reicht. Deswegen ist mein Tipp hier, wenn es einem schwerfällt, sich festzulegen, eher ein Tipp X, aber ich hatte noch nie ein Problem damit, mich festzulegen. Tipp 1.
Da lobt er die Frankfurter, als ob es kein Morgen gäbe.
Das letzte ja, ich lobe lob sie, aber ich habe auch gesagt, aber es wird nicht reichen.
Ja, schön. Und wenn du das sagst, dann reicht es auch nicht. Wenn deine Glaskugel so poliert ist, dann halt so. So, also das letzte Spiel, Sonntag, 18 Uhr, Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg. Hertha hat bei Bayern einen Punkt geholt. Ich glaube, die wissen bis heute nicht, warum. Okay, Dodi Lukebakio und dann der Grujic, der dieses brunstdumme Foul dann an Lewandowski macht. Aber 0 zu 12 Ecken, 6 zu 17 Torschüsse, 29% Ballbesitz. Na, was soll ich sagen? Wenn es denn reicht, Ante Čović wird absolut happy nach Hause gefahren sein und nimmt den Punkt natürlich gerne mit. Und jetzt geht's im Herbst spielt die Hertha ja eigentlich immer besser. Im Schnitt 1,5 Punkte übrigens gegen Wolfsburg pro Bundesliga Partie, da ist nur eine Mannschaft, gegen die Hertha besser abschneidet. Das sind eben jene Frankfurter. Allerdings die letzten beiden Bundesligaspiele, Heimspiele gegen Wolfsburg, torlos die Hertha. Das sollte Ante Čović zu denken geben. Wenn nicht, warum auch schon. 2,4 die Quote für den Heimsieg bei bet365.com für Hertha BSC, 3,4 unentschieden, 2,9 Auswärtssieg Wolfsburg. Markus, was fällt dir zum VfL Wolfsburg ein?
Ich habe mir gerade überlegt, was fällt mir zu Frankfurter ein? In welchem Film spielt einer mit, der Frankenfurter heißt?
Ja, willst du mich unterfordern jetzt hier, oder wie?
Entschuldigung, okay. Gut, aber du hattest die Vorlage geliefert, dann dachte ich mir, dann greife ich gleich rein, aber Jens Röber ist natürlich immer an.
Entschuldige, also
Top of his game. Die Wolfsburger, ich glaube, die einzige Mannschaft, die mit einem neuen Trainer das Auftaktspiel gewinnen konnte in dieser Saison, oder zumindest waren es nicht allzu viele andere, aber mir fällt eigentlich kein anderer ein.
Ist ein Österreicher, was soll ich dir sagen?
Ich finde übrigens, wenn du mir sagen würdest, das ist die erste Trainerin im deutschen Oberhaus, würde ich es auch glauben.
Ich fand auch, dass er ein bisschen, gut, ich habe mich ja letzte Woche, ich möchte nicht sagen echauffiert, sondern verwundert gezeigt über das Outfit von Julian Nagelsmann und auch Oliver Glasner. Es muss ja kein Anzug sein, aber irgendetwas, das ihn als Trainer ausweist, vielleicht.
Eine kurze Hose meinst du?
Nee, halt irgendwie, oder keine Ahnung. Mein Vorbild optisch gesehen ist natürlich immer Armin Fee gewesen, weil niemand ist besser angezogen als Armin Fee. Aber ja, ich weiß nicht, es fehlt mir die natürliche Autorität, aber ich bin mir sicher, dass er fachlich natürlich ein absoluter Gott ist, Oliver Glasner.
Ja, absolut. Also du hast es vorhin angesprochen, die Herthaner haben da also in München den Punkt geholt. Das ist so traditionell der Saisonhöhepunkt von vielen Mannschaften in der Bundesliga. Möglicherweise wird das auch ein Stück weit, wie wir dann so gerne sagen, die Leistung der Herthaner in den nächsten Spielen beeinflussen, aber im Regelfall ja dann nicht zu ihrem Besten. Die Wolfsburger haben vieles richtig gemacht und gut gemacht. Maximilian Arnold hat getroffen, hat jetzt übrigens das 8. Jahr in Folge für Wolfsburg ein Tor erzielt. Finde ich jetzt nur so am nebenbei erwähnt eine ganz, ganz tolle Sache. Dann hat Schlager, der Neuzugang Xaver Schlager, ein Tor vorbereitet, genau sowas. Und unser Lieblingsspieler und auch der Lieblingsspieler von Angela Merkel, den Witz hatten wir schon ein paar Mal, Wout Weghorst, hat ja auch was dazu beigetragen bei diesem 2:0 oder das zwischenzeitliche 2:0 gegen Köln. Egal, was ich sage, es wird ein Wolfsburger Sieg. Da führt für mich kaum ein Weg dran vorbei. Es ist Tipp 2 und Dre Vogt freut sich jetzt schon.
Echt? Habe ich schon getippt? Nee, ich glaube nicht, dass Wolfsburg das gewinnen wird.
Ich glaube schon.
Ich glaube, bestenfalls ein Unentschieden. Na gut, wir werden sehen, was die Glaskugel dann wirklich, ob sie recht gehabt hat oder nicht. Sagt euch gleich das Licht. Das war der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und mit I'm a Native New Yorker Jens Hulber, den ich aber demnächst mit, was soll ich sagen, Jens Hulber bezeichnen werde.